Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talk-Folge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir schon an der nächsten Podcast-Staffel arbeiten. Heute geht es um das Altern und wie man dabei gesund bleibt. Denn alt werden möchten viele, aber alt sein nur wenige. Dieses Thema diskutierten die Grazer Allgemeinmedizinerin Christina Hütter-Klepp und die Molekularbiologin und Altersforscherin Corina Madreiter-Sokolowski von der Medizinischen Universität Graz am 4. Juni 2024. Die Veranstaltung der Reihe Am Puls fand im Orpheum Graz in Kooperation mit der Kleinen Zeitung statt. Moderiert hat die Gesundheitsredakteurin Martina Marx von der Kleinen Zeitung. Viel Spaß beim Hören!
Mein Name ist Martina Marx, ich bin Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und darf Sie durch diesen Abend begleiten. Und ganz kurz, bevor wir in Medias Res gehen sozusagen und mit den Fragen und Antworten beginnen, darf ich meine zwei Gesprächspartnerinnen noch ein bisschen vorstellen. Wir machen das alphabetisch, also bitte keine Wertung entnehmen. Christina Hütter-Klepp ist Allgemeinmedizinerin in Graz mit eigener Ordination. Sie war auch Teamärztin von unserem Meisterverein Sturm Graz und setzt sich in ihrer eigenen Praxis für die Schwerpunkte Vorsorgemedizin, Ernährungs- und Sportmedizin ein. Und ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie lehrt auch zusätzlich noch am Institut für Allgemeinmedizin an der MedUni Graz. Corina Madreiter-Sokolowski ist Molekularbiologin und Altersforscherin und Professorin für molekulares Altern an der MedUni Graz. Sie leitet da eine nicht ganz kleine Forschungsgruppe von 13 Personen. Der Fokus liegt hier auf der Erforschung der Rolle unserer Mitochondrien. Sie erinnern sich aus der Schule, die Kraftwerke der Zelle, und beschäftigt sich eben mit den Mitochondrien im Alterungsprozess und bei altersbedingten Erkrankungen. Und der Wissenschaftsfonds, der uns heute hier eingeladen hat, fördert 3 ihrer Forschungsprojekte sowie auch ihr Wissenschaftskommunikationsprojekt Altersforschungs Hands-on. Und sie wurde auch vielfach ausgezeichnet. So. Und jetzt starten wir los, nachdem die Formalitäten erledigt sind. Im Text oder im Werbetext zu dieser Veranstaltung heißt es ja, wie wäre es, 120 Jahre alt zu werden? Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wir sind per Du, weil es uns einfach leichter fällt auf der Bühne. Corina, wie wäre es denn, 120 Jahre alt zu werden? Wie fühlt sich das an?
Ja, als Erster, es wäre mal möglich. Das wissen wir basierend auf mathematischen Modellierungsstudien, dass man tatsächlich 120, 125 Jahre alt werden kann. Und es wurde auch schon gezeigt, weil die älteste Person auf diesem Planeten, die jemals gelebt hat, die Joanne Calmont, die ist tatsächlich 122 Jahre alt geworden und ist 1997 gestorben. Und Sie wissen, die Babyboomer kommen erst in dieses Alter. Also wir erwarten in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich einen Anstieg der Centenarians, also jener Personen, die über 100 Jahre alt werden. Wie wäre es jetzt? Wir wissen, dass mit dem Alter assoziiert sehr viele Erkrankungen sind, alterungsassoziierte Erkrankungen, also kardiovaskuläre, neurodegenerative Erkrankungen, aber auch Krebserkrankungen. Von dem her muss man leider sagen, und deswegen bin ich auch in der Alterungsforschung tätig, dass unsere Lebensspanne nicht der Gesundheitsspanne entspricht. Sprich, leider verbringen wir am Ende unseres Lebens oft viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, in schlechter Gesundheit. Und daran wollen wir forschen, damit dann die Christina weniger Arbeit hat in ihrer Ordination.
Ein kurzer Einschub. Wie alt war denn die älteste Patientin, der älteste Patient, den du betreut hast oder noch betreust?
Also noch darf ich eine 95-jährige Patientin betreuen, der es sehr, sehr gut geht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie zu mir kommt, ganz alleine. Sie braucht nicht einmal eine Gehhilfe, das ist unglaublich. Ja, wie fühlt es sich an, 120 Jahre alt zu werden? Also ich sitze jetzt hier vor Ihnen, werde knapp 50 und ich denke mir jetzt noch für weitere 70 Jahre. Wir spüren alle schon ein bisschen unseren Körper, würde ich sagen. Ich glaube, es ist eher wichtig, nicht wie alt wir werden, also von der Dauer, wie viele Jahre alt wir werden, sondern einfach, wie wir gut altern können. Und ganz kurz das Thema anzuschneiden, was heißt gesund altern? Gesund ist ein Ausdruck, der für jeden anders ist. Ich habe Patientinnen und Patientinnen vor mir, die sind schulmedizinisch völlig gesund und fühlen sich krank. Und ich habe Patientinnen und Patienten, die sind krank und fühlen sich gesund. mit einer sehr hohen Lebensqualität. Das heißt für mich, dass sich jeder Einzelne von uns allen, die wir hier sitzen, einfach überlegen soll, wie möchte ich altern? Was ist mir wichtig? Ja, was möchte ich in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, 70 Jahren noch machen können? Möchte ich noch laufen können? Möchte ich noch Klavier spielen? Möchte ich Garten arbeiten? Möchte ich mit meinen Hunden gehen? Und das sind so die Dinge, glaube ich, die wichtig und wertvoll sind und die wir gemeinsam, glaube ich, alle unterstützen müssen, dass wir eben mit guter Lebensqualität alt werden können.
Wenn wir einmal noch kurz bei den Zahlen bleiben, was sagen denn die aktuellen Forschungsergebnisse? Wie alt könnten wir denn maximal werden?
Ja, wir gehen eben davon aus, dass wir 120, 125 Jahre alt werden können. Wir haben tatsächlich sehr viele Centenarians in gewissen Zonen unserer Erde, in den sogenannten Blue Zones. Und in diesen Blue Zones kristallisieren sie auch Strategien raus, wie wir tatsächlich gesund altern können. Mhm. Und von dem her gehen wir momentan wirklich von den 120 Jahren aus, wenn nicht irgendein wissenschaftlicher Durchbruch passiert, der uns weitere Jahrzehnte schenkt. Aber wie gesagt, wir wollen vor allem gesund altern und daran müssen wir auch aktiv dann quasi unseren Teil leisten.
Da werden wir dann nachher noch ins Detail gehen, was jeder und jede von uns selbst beitragen kann. Aber wenn wir jetzt kurz über Ihre Forschungsarbeit sprechen und Sie leiten ja eine Forschungsgruppe zu genau dem Thema. Wo sind denn gerade die Ansätze, die Sie verfolgen, wenn es darum geht, Anti-Aging-Strategien zu entwickeln?
Ja, ich habe momentan 3 wissenschaftliche Projekte finanziert durch den österreichischen Forschungsfonds. Und da geht es darum, dass wir einerseits modulieren, wie die Sauerstoffradikalhomöostase in den Mitochondrien sie über das Altern hinweg verändert. Da versuchen wir
Sauerstoffaufnahme.
Ist das? Die Sauerstoffradikale, das sind jene Moleküle, die sehr reaktiv sind, also reaktive Sauerstoffradikale, die interagieren mit DNA, RNA, mit unseren Eiweißstoffen und sind eben potenziell im alten Alter auch gefährlich und schädigen die Umgebung. Wir wissen aber auch, dass diese Sauerstoffradikale entscheidend sind als Signalmoleküle. Also jeder, der sportelt zum Beispiel, der wird kurzzeitig einen höheren Level an Sauerstoffradikalen in der Muskulatur zum Beispiel haben. Das ist aber sehr wichtig, weil dadurch der Trainingsreiz quasi getriggert wird. Also das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein Projekt. Das zweite Projekt, da untersuchen wir, wie die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen, mit dem größten Calciumspeicher in den Zellen, mit dem endoplasmatischen Retikulum interagieren. Da geht es also um die Interaktion innerhalb der Zelle. Und im dritten Projekt geht es dann darum, wie Schilddrüsenhormone bei gewissen Krebspatienten eigentlich das Überleben leider verkürzen. Mhm. Und da forschen wir natürlich an den molekularen Mechanismen. Also wir erforschen das in gewissen Krebszelllinien und im Generellen ist meine Forschung eine Grundlagenforschung, sprich alles, was wir austesten, basiert auf zellulärer Ebene, um Mechanismen aufzudecken, die wir dann weiter in Organismen, in Modellorganismen wie dem Fadenwurm austesten. Fadenwurm klingt jetzt immer so amüsant, da denkt jeder an den Regenwurm. Tatsächlich ist es aber 1 Millimeter langer transparenter Wurm, Modellorganismus, der sehr viele Eiweißstoffe hat, die auch bei unseren Menschen vorkommen und eben für uns das, ja, das ideale Versuchstier quasi darstellt, weil wir dort neue Anti-Aging-Wirkstoffe auch austesten können.
Mhm. Wenn wir jetzt uns überlegen, okay, wir wollen etwas für unsere Gesundheit tun, wir wollen gesund altern. Wie hoch ist denn der Anteil, den ich als einzelner Mensch überhaupt bewirken kann? Wie viel Einfluss habe ich denn auf meine Konstitution, sage ich mal?
Wir haben tatsächlich sehr viel Einfluss, wenn man es auf die Gesamtheit betrachtet. Im Gesamten muss man sagen, 75% ist auf den Lebensstil bzw. auf die Umweltfaktoren zurückzuführen. 25% auf die Genetik. Jetzt muss man aber dazu sagen, im Einzelfall ist die Genetik wirklich durchschlagend und sehr, sehr mächtig. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel an die Hutchinson-Gilford-Progerie denken, das ist eine Erkrankung, da ist ein einziger Eiweißstoff mutiert, der hat eine Mutation, der ist krankhaft, der ist für die Kernhülle zuständig und die Kinder, die Träger von dieser Mutation sind, die verkreisen schneller, als sie erwachsen werden und sterben meistens im Teenageralter. Die können also mit ihrem Lifestyle gar nichts machen und das positiv beeinflussen. Andererseits gibt es auch die FOXO-Mutation, die kennen wir aus Methusalem-Gen, die finden wir in den Centenarians, also in den über 100-Jährigen und die verhilft diesen Personen tatsächlich dazu, dass sie gesund altern. Die können wir aber auch, eben dieses FOXO, diesen Transkriptionsfaktor, dieses eine Eiweißmolekül, können wir auch durch Sport zum Beispiel aktivieren. Also das greift ein bisschen Hand in Hand, nur muss man da wirklich sehr vorsichtig sein. Wir können sehr viel mit dem Lifestyle machen, wir sind aber manchmal auch unseren Genen ausgeliefert. So ehrlich muss man sein.
Tina, wie viel Rolle spielt denn auch das Mindset, wenn du Patientinnen und Patienten der Ordi hast, wo du sagst, das wäre jetzt wichtig, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen, um ein gesünderes Gewicht zu erlangen? Kann man das irgendwie ein bisschen anteasern,
ja, sozusagen? Ich meine, es ist natürlich schwierig. Ja. Also die, die sich gerne bewegen, bewegen sich gerne, und die sich nicht so gerne bewegen, bewegen sich nicht so gerne. Das ist einfach. Und wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, es ist schwer. Es ist natürlich leicht zu sagen als Ärztin, ich sitze dann da und sage, ja, machen Sie mehr Sport, essen Sie ein bisschen ausgewogener, weniger Fleisch und auf Wiedersehen. Also das wird nicht umgesetzt werden. Und dann versuche ich immer schon ein bisschen zu erklären, die Hintergründe und was auch Bewegung eigentlich ist. Und dass es nicht heißt, wenn ich sage, machen Sie mehr Bewegung, Sie müssen jetzt einen Halbmarathon laufen. Oder sie müssen auf den Schöckl raufradeln. Ja. Es geht auch sehr viel um die Alltagsbewegung. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch im gesunden Altern, dass wir die Bewegung in den Alltag integrieren. Dass wir sehr lang Treppen steigen können zum Beispiel. Ja. Wir haben leider das Problem, überall gibt es Lifte, überall gibt es die Rolltreppen, man ist müde und man geht nicht mehr zu Fuß. Und ich sage von meiner Person her, ich gehe, glaube ich, seit gefühlten 40 Jahren alles zu Fuß an Treppen. Ja. Ich fahre erstens nicht gern Lift und zweitens komme ich oft selber wenig zu Sport oder dazwischen und dann denke ich mir, passt, gehe ich zu Fuß und dann gehe ich einmal schneller rauf und dann laufe ich einmal rauf und es kann auch passieren, dass ich dann auf die Nase falle, gibt's auch, aber prinzipiell ist es einfach so eine Alltagsbewegung, die man gut integrieren kann, oder ich sage zum Beispiel zu meinen Patientinnen und Patienten, die einen sitzenden Beruf haben, stehen sie dazwischen auf, ja, früher war es ganz normal, Rauchpausen zu machen, ja, jetzt Gott sei Dank gibt's das nicht mehr, also machen wir doch Bewegungspausen, gehen wir kurz, stehen wir auf, gehen wir die Stiegen kurz rauf und runter, tratschen wir draußen kurz 10 Minuten gemeinsam an der frischen Luft, aktivieren wir uns, machen wir was, ja, und so versuche ich ein bisschen, die Menschen zu motivieren, die sich von Haus aus nicht so gern bewegen.
Du hast ja schon angesprochen, Corinna, die Gene bzw. auch die Vorbelastung spielt eine recht große Rolle in Bezug auf das Altern und wie wir altern und wie sich auch die Gesundheit im Verlauf unseres Lebens verändert. Welche Faktoren spielen da noch eine Rolle bzw. wie groß ist der Anteil der familiären Vorbelastung?
Ja, wir sind da tatsächlich bei den 25% circa. Wenn man bei der familiären Vorbelastung bleibt, bei jetzt gängigeren Mutationen, muss man vielleicht einmal darauf hinweisen, dass es diese BRCA, also diese BRCA-Mutationen gibt, die mit gewissen Krebsarten assoziiert sind, also Brustkrebs, Eierstockkrebs. Dann gibt's aber auch so BCKSK9-Mutationen. Nein, das ist eine familiäre Hypercholesterinämie und das ist eigentlich ein relativ banaler Mechanismus. Da geht es darum, dass das LDL am Rezeptor an der Zelle nicht mehr andocken kann, weil dieser Rezeptor nicht recycelt wird. Einfach weil sie dieser kleine Eiweißstoff, der ist mutiert und dadurch kann dieser Rezeptor nicht recycelt werden. Der Rezeptor steht also nicht zur Verfügung und diese Patientinnen, Patienten, die haben keine Chance, dass sie ihren Cholesterinwert dann durch irgendeine Lifestyle-Intervention richtig gut kontrollieren können. Nur das Gute ist, es gibt dafür Medikamente tatsächlich. Wir wissen das, wir kennen diesen Mechanismus. Es sind dann vor gut zehn Jahren Wirkstoffe zugelassen worden und dadurch können diese Patientinnen auch natürlich ein sehr gutes, hohes Alter in Gesundheit einfach erleben. Und von dem her ist es auch sehr wichtig, dass man einfach diese familiären Vorerkrankungen kennt und gegebenenfalls womöglich auch diese genetischen Screenings macht und dann darauf reagieren kann, ja.
Jetzt forscht ihr ja an Wirkstoffen, die jetzt wahrscheinlich nicht notwendigerweise das Altern komplett aufhalten, aber zumindest verzögern. Welche von diesen möglichen Wirkstoffen könnten denn eine positive Wirkung entfalten? Woran forscht ihr da oder beziehungsweise was entdeckt ihr da gerade?
Ja, es gibt zwei große Compound-Wirkstoffklassen eigentlich. Das sind einerseits die Xenomorphika, andererseits die Senolytika. Wenn ich jetzt von Xenomorphikern und Senolytikern rede, dann muss ich noch eines klären. Wenn wir nämlich altern, dann häufen wir seneszente Zellen an. Seneszente Zellen sind alte Zellen und diese alten Zellen, die haben eine Eigenschaft, die teilen sich nicht, nämlich nicht mehr. Das ist jetzt einerseits sehr, sehr gut, weil Sie müssen sich vorstellen, während des Alterns häufen unsere Zellen ja genetische Defekte zum Beispiel an. Wenn Sie die also frisch, fröhlich auch dann nach vielen Zellteilungen noch weiter teilen würden, dann würden wir viel schneller in einer Krebserkrankung eigentlich enden. Das ist also ein Schutzmechanismus. Allerdings, diese seneszenten Zellen, die geben dann Entzündungsmediatoren aus. Und eine einzige seneszente Zelle ist ausreichend, dass wir 10.000 gesunde, umliegende Zellen schädigen. Also wir müssen irgendwas gegen die Anhäufung der seneszenten Zellen machen. Und da gibt es eben die Senomorphika. Das ist zum Beispiel Gründeextrakt. Bei uns im Labor, also in den In-vitro-Studien, zeigt sich das gut, dass dieses Gründeextrakt durch einen Mechanismus, wo es eben zu einer Verteidigung mehr oder weniger zum Schutzmechanismus gegen Sauerstoffradikale kommt, dass dieser Mechanismus dann tatsächlich die Entstehung von den seneszenten Zellen aufhält. Andererseits gibt es auch Senolytika und das sind jene Wirkstoffe, die gezielt an den alten Zellen andocken und diese umbringen. Und damit kann man die dann unschädlich machen und die jüngeren, gesünderen Zellen, die umliegenden Zellen können die Funktion übernehmen. Und ein Beispiel dafür, was wir im Labor erforschen, ist das Resveratrol. Das ist der Rotweininhaltsstoff und der führt eben dazu, dass es zu einer Calciumüberladung und dadurch zu einer gezielten Tötung von den alten Zellen kommt. Ich will Ihnen jetzt nicht raten, dass Sie alle Rotwein trinken. Es ist leider, und das ist immer einschränkend dazu zu sagen, das, was wir im Labor an unseren einzelnen Zellen testen, das kann man jetzt nicht an den gesamten Organismus umlegen. Wir haben 200 verschiedene Zelltypen in unserem Körper und wir testen das an einer Zelle im Labor aus. Das ist sehr entscheidend, damit wir Mechanismus aufdecken. Allerdings eben, es muss der Wirkstoff erst einmal zu dieser Zelle hin. Also die Bioverfügbarkeit, das, was vom Wirkstoff tatsächlich am Ende ankommt, bei dieser einen Zelle, die wir targeten wollen, das ist zum Teil sehr schlecht. Mhm. Und das ist auch beim Resveratrol sehr schlecht. Und deswegen arbeiten wir einfach daran, dass wir diese Wirkstoffe verbessern, beziehungsweise auch einfach noch an den Mechanismen mehr Angriffspunkte finden.
Das heißt, du kannst deinen Patientinnen und Patienten nicht empfehlen, am Abend ein Glas Rotwein zu trinken.
Leider.
Aber wenn wir jetzt darüber reden, wie man das Altern aufhalten kann, da fällt sehr häufig, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, mir wird ständig in meine Social Media Feeds gespielt, vielleicht liegt es am Alter, ich weiß es nicht, das Schlagwort Longevity, also Langlebigkeit. Und jetzt wollte ich mal fragen, Kina, kommt das bei dir in der Ordi auch schon, beziehungsweise was würdest du unter diesem Schlagwort verstehen?
In der Ordination selber noch ein bisschen weniger. Das, was ich sehe, ist, dass die jungen Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen, eher sehr interessiert sind, immer an den Nährstoffen, an den großen Blutbild, dass sie mich fragen, was dürfen wir essen, was sollen wir essen? Diskussion vegetarisch, vegan, pflanzlich rein oder eine Mischkost. Das kommt sehr häufig vor. Da ist noch nicht so dieses jung bleiben wollen oder eben länger zu altern da. Ich glaube, dass das bei uns noch ein bisschen weniger ankommt insgesamt, sondern auch dann eher schon, also meine Generation ein bisschen betrifft. Und da habe ich eher das Patientengut, das jetzt merkt, dass sie beginnen zu altern. Ja, und die leichte Probleme haben, leichte Schmerzen, also nicht wirklich krank sind, aber wir merken halt einfach, es funktioniert nicht alles mehr so wie vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Und ich meine, ich kenne das selber, ja, vor 10 Jahren habe ich noch gelacht und habe mir gedacht, ja, ich werde jetzt 40 und eigentlich geht's mir gut und ich habe keine Einschränkungen. Und 2 Jahre später, weiß ich schon, haben die ersten Kleinigkeiten angefangen. Und auch wenn man sich vielleicht nach außen hin denkt, bah, die schaut noch gut aus und die schaut so sportlich aus, aber in Wirklichkeit ist es so, man spürt einfach alles, ja. Und dann ist es wichtig, dagegen zu steuern. Und ich glaube, dass prinzipiell diese Idee, gesund zu altern oder eben mit Leben, ich sag lieber mit Lebensqualität zu altern, weil gesund ist so ein schwieriger Begriff. Also wir werden ja alle nicht gesund altern. Ja, wir haben ja alle schon dann irgendwelche kleinen Grunderkrankungen, sagen wir mal so, ja, aber eben sich gut zu fühlen und mit guter Lebensqualität zu altern und vor allem ganz viele Dinge noch tun zu können, ich glaube, das ist wichtig.
Wenn man auf diese Supplements, das ist ja dann sehr häufig, werden da irgendwelche Wunder Nahrungsergänzungsmittel quasi damit beworben, mit diesem Schlagwort der Langlebigkeit und Longevity und so. Gibt es da was, wo du sagst zu deinen Patientinnen und Patienten, ja, das kann ich quasi wholeheartedly empfehlen, oder sind da Sachen, wo du immer sagst, bitte seien's vorsichtig und da wissen wir, das ist erprobt und auf das können wir vertrauen.
Es gibt einen Grund, warum ich das eigentlich nicht so empfehle, weil wenn man sich auf einen Wirkstoff verlässt und sagt, man liest jetzt was und ich sage jetzt überhaupt keinen Namen, nur unterschiedliche Wirkstoffe und glaubt jetzt, wenn ich das einnehme, ja, dann werde ich nicht krank und dann brauche ich gar nicht mehr auf meine Gesundheit schauen und dann kann ich weiter so leben, wie ich lebe und dann wird alles gut. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Man kann wirklich auch mit einem geringen Aufwand auf sich achten, ja. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Und wenn man dann schon wirklich auf sich achtet und sportlich ist, und die Ernährung adaptiert hat und so weiter, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht eventuell noch was dazu einzunehmen. Ja, also das finde ich auch gut unterstützend. Ja, aber jetzt nicht per se, dass man sagt, es gibt das Wundermittel und das Wundermittel wird mich jetzt ewig jung halten. Ja, es wäre schön, aber das kann ich nicht mit gutem Gewissen empfehlen.
Bevor wir auch auf diese Blue Zones und dann auch um die Empfehlungen, wie man denn sich verhalten könnte, wenn man denn gesund altern möchte, kommen, hätte ich noch eine Frage. Wenn wir uns die Liste der 100 ältesten Menschen, und Sie haben das vorher kurz angesprochen, anschauen, dann sind darunter 97 Frauen und nur 3 Männer. Hint, hint, hint. Das Geschlecht scheint also schon eine Rolle zu spielen auch, oder? Es scheint ein Faktor zu sein.
Ja, es ist auch ein Faktor. Wir Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler wissen nur noch nicht genau, wieso. Wir gehen einerseits davon aus, dass die Östrogene eine protektive Wirkung haben, die haben eine protektive Wirkung auf das kardiovaskuläre System, das ist gezeigt. Wir wissen aber auch alle, dass nach der Menopause natürlich auch der Östrogenspiegel sinkt. Also entweder haben diese weiblichen Geschlechtshormone wirklich eine Langzeitwirkung oder es gibt noch was anderes. Wir wissen auch, dass das Y-Chromosom, wir Frauen sind immer XX, Männer sind XY, dass dieses Y-Chromosom, das leider ja sowieso schon ein bisschen verkümmert ist, dass das auch fragiler wird im Alter und in einzelnen Zelltypen schneller abgebaut wird und das auch dazu führt, dass Männer an gewissen Krebserkrankungen schneller erkranken. Wir wissen aber auch, und das ist eigentlich der positive Faktor, dass Männer auch bei ihrem Lifestyle ein bisschen nachholen können. Das wird jetzt auf die 110, 120-Jährigen wahrscheinlich nicht so viel Auswirkung haben. Ich glaube, da sind wirklich diese harten biologischen Fakten durchschlagend. Wenn wir uns aber das mittlere Lebensalter anschauen, dann erreichen wir Frauen 84 Jahre und die Männer 79 in Österreich. Mhm. Und vor allem deswegen, weil sie die Männer oft einfach vorzeitig auch um die Ecke bringen, muss man leider so sagen. Wo sieht man das ganz gut? Wo hat man die Männer in einem kontrollierten Setting? Im Kloster. Und im Kloster ist es tatsächlich so, dass die Mönche ziemlich gleich alt werden wie die Nonnen. Also dieser Altersunterschied von 5 Jahren, diese Diskrepanz, die gibt's im Kloster nicht mehr. Das schrumpft auf 1-2 Jahre zusammen. Und damit kann man schon sagen, also wir müssen wahrscheinlich wirklich aktiv auf unsere Männer schauen.
Gut. Stimmen aus dem Publikum. Die Wissenschaft schaut aber sehr genau auf diese sogenannten Blue Zones, wir haben es schon angesprochen. Also bestimmte Zonen weltweit gesehen, wo überdurchschnittlich viele Menschen sehr alt werden. Was können wir von diesen Blue Zones lernen, um jetzt in diesen Bereich zu kommen mit ein paar Hinweisen und Ratschlägen und Tipps, was wir alle für unsere Gesundheit tun können?
Ja, die Blue Zones sind einmal diese 5 Zonen auf der Erde. Das ist einerseits in Kalifornien eine Zone, wir haben in Sardinien, Ikaria in Griechenland, dann haben wir Okinawa in Japan. Und dort haben alle Menschen das gemeinsam, dass sie sich sehr viel bewegen. In Sardinien zum Beispiel, wo diese Blue Zone ist, das ist ein Alpendorf, oder nicht ein Alpen, aber ein Bergdorf. Also die müssen einfach jeden Tag extrem viele Treppen gehen. Und die haben auch ein sehr starkes soziales Gefüge. Gleichzeitig ernähren sie die alle und alle diese Zonen, die sind irgendwo am Meer gelegen vorzugsweise, die ernähren sie eher pflanzlich. Also es ist eine sehr pflanzliche, ausgewogene Ernährung und oft auch ein bisschen kalorienrestriktiert. Also lange war Okinawa, die Insel der über 100-Jährigen, eigentlich jene Zone, wo die allermeisten über 100-Jährigen zu finden waren. Und das ist auch darauf womöglich zurückzuführen, dass dort in den 1950er Jahren eine relativ große Armut geherrscht hat. Die Leute haben dort ein bisschen weniger gegessen, haben aber dank der Landwirtschaft dort einfach doch sehr nährstoffreiche, gesunde Nahrungsmittel zur Verfügung gehabt. Und die haben dort in ihren 20er, 30er Jahren, also wie sie 20, 30 Jahre alt waren, eine Kalorienrestriktion erfahren, eine moderate. Und das hat sie auf ihr ganzes Leben positiv ausgewirkt.
Das heißt aber, Tina, für uns, weil wir vorher über das Wundermittel geredet haben, das Wundermittel ist eigentlich ausreichend Bewegung, eine ausgewogene Diät und
Ein soziales Gefüge war das dritte, ne?
Genau, genau. Und ein bisschen Spaß haben am Leben, sage ich auch. Genau. Nein, aber das stimmt. Also eigentlich könnten wir diese ganze Veranstaltung mit diesen zwei Schlagworten zusammenfassen. Es ist wirklich so, ja, bewegen und ein bisschen weniger essen und darauf achten, was wir essen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen umdenken, ja. Es geht uns allen ähnlich. Wir wollen uns was Gutes tun. Wir sind alle angespannt. Wir arbeiten viel. Wir haben viel Stress, ja. Und oft geht es sich dann einfach nicht aus oder man kommt am Abend nach Hause, man sieht dann die Familie und man isst gemeinsam und gerne. Und das ist ja gut so, ja, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, den ganzen Tag über ein bisschen dran zu denken, dass man sich auch was Gutes tun soll für den Körper. Also, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ganz viel Zellen in meinem Körper, ja. Und das Erstaunliche ist eigentlich, und ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen aufgrund dieser ganzen, dieses Abends. Und was ich auch nicht so wusste vorher, ist, dass eigentlich unser Verhalten, ja, den ganzen Tag ein bisschen unsere Zellen beeinflusst. Das heißt, geht es uns gut? Haben wir gerade Glücksgefühle? Streiten wir gerade mit jemandem? Haben wir Stress? Habe ich eine anstrengende Arbeit? Habe ich mich gerade bewegt? Esse ich was Gutes? Das heißt, wenn wir uns ein bisschen mehr versuchen, auch zu freuen, sage ich immer, auch wenn es Tage sind, wo man sich vielleicht nicht so gern freut. Wenn man in der Früh schon aufsteht und sagt, jetzt ist Montag und jetzt muss ich arbeiten gehen und es ist furchtbar, dann tue ich schon meinen Zellen selber nichts Gutes. Und wenn einem das bewusst ist, dass man seine Zellen ein bisschen triggern kann im Hintergrund, ja, und das ist erstaunlich. Also wir schütten ständig Hormone aus und damit geben wir unseren Zellen auch Signale, dass sie irgendwas tun sollen oder nicht tun sollen. Und deswegen vielleicht versuchen, ein bisschen im Alltag auf sich zu achten, im positiven Sinn. Und auch nicht als Strafe jetzt empfinden und sagen, jetzt darf ich das nicht essen oder jetzt muss ich das weniger oder so ähnliches. Also man kann natürlich gern ein Glas Rotwein trinken und man kann, sage ich auch immer, gern ein gutes Stück Fleisch genießen. Um Gottes Willen, das geht's nicht. Aber ich habe wirklich Patientinnen und Patienten, die essen 6 bis 7 Portionen Fleisch am Tag. Und das ist auch nicht oft hochqualitatives Fleisch. Und das fängt mit der Wurstsemmel in der Früh an, dann kommt die Leberkässemmel, dann kommt die Salami, dann kommt die Streichwurst, dann kommt das Gulasch, dann kommen die faschierten Leibchen. Wo ich dann wirklich sage, bitte ein bisschen achten drauf, weil diese Stoffe entzündungsfördernd sind in unserem Körper. Also das ist jetzt, wenn ich auch die Ökologie und Klima jetzt ganz außer Acht lasse, ja, ist dieses tierische Protein für unseren Körper einfach zu viel, wenn wir es in diesem Ausmaß zu uns nehmen. Pflanzliche Proteine können wir essen ohne Ende, ja, die sind eigentlich protektiv und schützen unseren Körper. Und tierische Proteine sind zwar auch wichtig, ja, gerade auch wenn man älter wird, weil sie Aminosäuren haben, die wir brauchen, aber alles in einem begrenzten Ausmaß, also dass man da immer ein bisschen auf sich achtet.
Wenn wir jetzt noch einmal ganz kurz runterdeklinieren, was eine ausgewogene Ernährung eigentlich sein sollte, weil da spielt ja nicht nur Obst und Fleisch oder Obst und Gemüse und Fleisch eine Rolle. Was gehört denn da sonst noch dazu?
Prinzipiell ist so, also es ist für mich einfach ganz leicht einmal zu kommunizieren, Gemüse dürfen Sie essen ohne Ende. Ja, also da brauchen Sie sich auch keine Gedanken machen. Ja, Sie dürfen selbst Kartoffeln essen. Bei den Kartoffeln ist es immer, wie man sie zubereitet, aber Kartoffeln sind eiweißhaltig und eigentlich ein sehr gutes Gemüse. Ja, aber beim Obst bin ich schon etwas zurückhaltend, da ich sage eine Handvoll Obst am Tag. Und die Hand sollte groß sein und nicht so. Ja, das ist wichtig. Natürlich, wenn wir jetzt die Erdbeerzeit haben und die Kirschenzeit haben und frisch vom Garten ernten, bitte essen, ohne zu überlegen. Mir geht es da eher mehr ums Einkaufen. Wenn man beim Billa steht, dass man sagt, okay, man muss jetzt nicht die Weintrauben aus Südafrika kaufen, die wirklich nur Zucker haben und Pestizide und sonst gar nichts für unseren Körper. Bisschen drauf achten, auch gerade wenn man es Kindern, Enkelkindern gibt. Ich sehe so oft, dass man Obst einkauft aus dem Supermarkt und die Kinder wirklich kiloweise Obst essen, das nicht heimisch ist. Da tut man ihnen nichts Gutes. Das hat ganz viel Zucker und eben ganz viel auch an Chemikalien drinnen. Das Zweite, was zu einer ausgewogenen Ernährung natürlich immer dazugehört, sind gute Fette. Also wir in der Steiermark dürfen unser Kürbiskernöl essen, das ist überhaupt kein Problem. Olivenöl, Rapsöl, das sind die Fette, die ich empfehle. Und natürlich auch die Butter aufs Brot, wenn es jetzt nicht ohne Ende ist. Ja, also die Butter genießen bitte gerne, das ist auch nicht das Problem. Selbst bei erhöhten Cholesterinwerten ist sie besser als eine Margarine. Aber da muss man einfach darauf achten, dass es nicht zu viel ist. Was weiterhin wichtig ist, sind die Eiweiße. Da habe ich schon vorher kurz angeschnitten. Bin ein Fan der pflanzlichen Eiweiße. Der Nachteil der pflanzlichen Eiweiße ist, dass man sie kombinieren muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach nur Linsen essen oder Erbsen essen, weil die nur einen Teil der Aminosäuren haben, die wir brauchen im Körper. Da ist es leichter mit einem Stück Fleisch. Wenn ich ein Stück Fleisch esse, ja, dann gebe ich gleich alle Aminosäuren meinem Körper, die er braucht. Das heißt, wir müssen diese pflanzlichen Proteine miteinander kombinieren oder die pflanzlichen Lebensmittel miteinander kombinieren. Sage ich, gut ist zum Beispiel ein paar Kartoffeln, Erbsen dazu, also diese Bowls, die man isst, Linsen kann man gut kombinieren, wenn man noch Eier dazu isst, ja als tierisches Eiweiß, ein Spiegelei drüber, das sind so perfekte Kombinationen, wo man das Eiweiß gut aufnehmen kann. Ja. Habe ich was ausgelassen?
Hungrig. Wo ist die Küche? Aber es spielt ja auch eine Rolle. Also die Ernährung ist wichtig in jeglicher Hinsicht. Das wissen wir und das haben wir durchdekliniert. Aber es spielt ja auch eine Rolle, wenn wir temporär fasten oder das Fasten spielt in unseren Zellen oder hat einen Effekt auf unseren Zellen. Welcher ist das denn?
Ja, wenn wir uns noch einmal ganz in unsere Zellen reinzoomen, dann aktiviert das Fasten die Signalwege, die wir auch in den Centenarians finden. Sprich, das Fasten, das aktiviert eine Kinase, die AMP-Kinase. Diese AMP-Kinase, die phosphoryliert, also die aktiviert dann weitere Enzyme und zum Schluss wird eben unter anderem dieses FOXO aktiv. Dieser Transkriptionsfaktor, der entscheidend ist, dass unsere Zellen sich gegen Sauerstoffradikale wehren können. Es werden auch dann mehr Mitochondrien gebildet. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen und diese Organellen brauchen wir zum Beispiel auch dafür, dass wir effizient Fette abbauen können. Von dem her ist das Fasten generell, also diese Kalorienrestriktion, diese mäßige, einerseits einmal für die Aktivierung dieser Signalkaskade, andererseits werden auch andere Mechanismen runtergedimmt. Also es werden Signalkaskaden, die zum Beispiel von diesem Insulin ähnlichen Wachstumsfaktoren mit denen assoziiert sind, die gehen runter und dadurch ist auch einfach der Turnover, also so wie schnell sich die Zelle teilt etc. ein bisschen runtergedrosselt und dadurch spart die Zelle einfach Energie und ist auch gezwungen, eigenes Material zu recyceln. Und dieses Recyceln ist einfach sehr gut, weil dadurch auch Zellmüll sich weniger anhäuft. Von dem auf molekularer Ebene ist dieses Fasten auf jeden Fall effizient. Das ist jetzt nur die Frage, wie viel. Da hat es verschiedene Studien dazu gegeben, sehr, sehr viele Studien. Und es gibt eine sehr große Studie, das war die Calorie-Studie, die ist dann auch verlängert worden. Und da hat man mehrere hundert Probandinnen, die gesund waren, mittleren Alters getestet. Und man hat denen eigentlich am Anfang gesagt, jetzt bitte machen Sie eine Kalorienrestriktion von 30%. Man sieht jetzt ungefähr ihren Grundumsatz kennen und vielleicht noch Sport betreiben, sagen wir mal so grob über den Daumen, haben sie 2500 Kilokalorien, die sie am Tag verbrennen und wenn sie davon 30% einsparen und das einmal bewusst machen, das hängt natürlich jetzt ihr Gesamtumsatz vom Gewicht, vom Alter, von der Aktivität etc. ab, also nehmen Sie das nur als Beispiel. Wenn Sie davon 30% wegrechnen, dann werden Sie schon ziemlich viel hungern am Anfang und tatsächlich haben diese Probandinnen das auch nicht durchgehalten. Also das hat sich nicht durchgesetzt und die haben aber dann tatsächlich sind die so auf 10-15% Kalorienrestriktion geendet und das war hocheffizient. Also man hat gesehen, dass sie nach 6 Monaten die Gesundheitsparameter schon verbessern. Die haben bessere Blutfettwerte gehabt, die haben auch vom Bluthochdruck her bessere Werte gehabt. Also die ganze kardiovaskuläre Gesundheit war gestärkt und das hat sie nach 12 Monaten stabilisiert. BMI ist nach unten gegangen, also die haben natürlich Gewicht verloren und dann nach 12 Monaten hat sich stabilisiert, die Studie ist weitergeführt worden und nach 2 Jahren war das immer noch stabil. Man muss aber dazu sagen, diese Kalorienrestriktion, man geht davon aus, dass das ein Langzeitprojekt ist. Also wer gesund altern will mit dieser Kalorienrestriktion, muss früh damit anfangen auch und muss das dann auch lange durchhalten. Natürlich ist es nie zu spät, die Ernährung umzustellen und dann auch noch positive Effekte davon zu erzielen oder davon zu profitieren. Allerdings kann man das fast nicht früh genug starten.
Und hat es dann einen Einfluss, ob ich diese, weil Intervallfasten ist noch ein so ein Schlagwort, hat es einen Effekt, ob ich zwischen 16 Uhr und ich glaube dann ist es 8 Uhr in der Früh oder so, nichts esse oder ist es einfach die reine Summe der Kalorien über den Tag verteilt?
Es gibt eine gute Studienlage dazu, dass diese 15% Kalorienrestriktion tatsächlich effizient ist. Also es bringt das ganze Intervallfasten nichts, wenn Sie sich dann in den verbleibenden 6 oder 8 Stunden anmampfen vor lauter Hunger. Da haben Sie auch nichts gewonnen. Intervallfasten hat aber einen positiven Vorteil, also hat noch einen weiteren Vorteil. Sie haben nämlich dadurch die Autophagie angestoßen, also dieses Recyceln von den zellulären Bestandteilen. Das ist mehr oder weniger einfach, ja, die eigene Substanz nutzen und auch den Zellschutt zu verbrauchen. rauchen, das wird dadurch angekurbelt. Und wir wissen auch, dass nach 14, 15 Stunden die Tumorsuppressoren raufgehen. Also jene Enzyme, Proteine, die tatsächlich dafür sorgen, dass weniger leicht Krebszellen entstehen. Also von dem her ist es ein weiterer positiver Effekt. Allerdings weiß man, das intermittierende Fasten geht nicht für jeden. Es ist auch vielleicht für Frauen zum Teil schwerer durchzuführen, einfach deswegen, weil wir leichter in einen Unterzucker schlittern und dann auch einfach eine Stressreaktion erfahren. Ja, mein Partner sitzt da heute, der kann ein Lied davon singen. Also der würde sicher nicht empfehlen, dass man das da verbreitet. Nein, aber von dem her, man kann das zusätzlich machen, intermittierend dazwischen für ein paar Wochen im Jahr. Tatsächlich mitnehmen soll man aber einfach, dass die Kalorienrestriktion auf Dauer tatsächlich das Positive ist.
Es ist ja nicht nur so, dass das, was wir unserem Körper zuführen, einen Effekt hat, sondern quasi der Körper an sich baut ja ab mit fortschreitendem Alter. Wann beginne ich denn sinnvollerweise mit der Vorbeugung und der Prävention, um gesund zu altern?
Eigentlich von Anfang an, ehrlicherweise, ja. Also wir sollten schon bei unseren Kindern schauen, dass sie sich adäquat bewegen. Das ist ganz wichtig. Sie leben es uns eigentlich eh vor. Ja. Also wenn die Kinder noch klein sind, laufen sie herum, sie wollen mit uns spielen, sie sitzen nicht ruhig. Wir sind dann diejenigen, die ständig sagen, mach, komm, setz dich hin, gib einen Fried, lass mich in Ruhe. Das heißt, eigentlich sollten wir uns mitbewegen und sie auch wirklich animieren. Es wird dann wieder schwieriger in der Pubertät. Handy, ich brauche das, glaube ich, niemandem von Ihnen sagen. Die Hormone, die einschießen, da ist natürlich die Bewegung oft nicht mehr so spannend. Leichter ist es, wenn man dann sie versucht zu animieren für einen Mannschaftssport, zum Beispiel Fußball. Mein Großer ist bis zum 17. Lebensjahr Fußball spielen gegangen. Das war super. Erstens habe ich gewusst, wo er ist. Zweitens hat er sich ordentlich bewegt. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, das schon weiterzugeben. Es ist aber so, dass ich schon auch sagen möchte, dass es nie zu spät ist, sich umzustellen. Ja, also wir sehen ganz, ganz viele, die erst mit 50, mit 60 anfangen, sportlich aktiv zu werden. Ja, es ist unglaublich, wie der Körper sich noch verändert und wie er Muskelmasse aufbauen kann. Weil das Problem ist ja, dass wir im Alter die Muskelmasse ja kontinuierlich abnimmt, ja, und wir dadurch immer fragiler werden und immer sturzgefährdeter werden und es uns immer schlechter geht im allgemeinen Zustand. Und es ist kein Tag zu spät anzufangen. Also auch mit 70 kann man noch sagen, man macht doch Bewegung, man holt einen Physiotherapeuten nach Hause zum Beispiel, ja, der mit jemandem trainiert. Man geht auf Kur, man geht auf Reha. Es gibt viele Möglichkeiten. Man sollte sie wirklich nutzen. Ja, das ist ganz wichtig.
Du hast gerade angesprochen, quasi der Verlust der Muskelkraft und Funktion, das trägt seit 2016 auch einen Namen als anerkannte Erkrankung, nämlich die Sarkopenie. Ich habe das auch vor ein paar Monaten erst gelernt. Da geht es eben darum, diese Erkrankung beschreibt den Verlust an Muskelkraft und Funktion und es geht auch um den Verlust der Muskelmasse. Das heißt, wir werden fragiler, wir können stürzen, Knochenbrüche werden häufen sich. Wie kann ich denn diesen Abbau begegnen?
Das, was wichtig ist, was man mal unterscheiden muss, also dass man weiß, ein Muskelabbau muss jetzt nicht einhergehen, dass man jetzt wirklich zarter wird. Ja? Man muss das auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch normalgewichtige oder leicht übergewichtige Patientinnen oder Patienten, die unter dem Muskelabbau oder unter Sarkopenie leiden. Wie du schon richtig gesagt hast, sie ist eben definiert durch einen Muskelabbau, durch Verlust der Muskelfunktion. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben nicht nur zu wenig Muskel, sondern der Muskel kann auch nicht mehr so arbeiten, wie er sollte. Und das Dritte ist einfach, dass dann insgesamt die Muskelkraft sinkt. Ja? Das heißt, wir können im Alter nicht mehr so gut Treppen steigen, zum Beispiel Sturzgefahr. Oder auch, wenn man spazieren geht und irgendwo eine Gehwegkante ist, wir verlieren die Koordinationsfähigkeit. Und was passiert denn, wenn wir im Alter stürzen? Das ist etwas, was wir überhaupt nicht wollen. Weil, wenn man einen Muskelschwund hat, hat man sehr häufig auch eine Osteoporose. Das heißt, der Knochen ist auch nicht mehr ganz so fest. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dann einen Bruch zu erleiden, ist sehr hoch. Und das ist etwas, was wieder das gesunde Altern leider limitiert, beziehungsweise sehr häufig dann noch zu anderen Erkrankungen führen kann. Das, was vielleicht wichtig ist, wenn Ihnen im Alltag auffallen sollte, ja, dass Sie plötzlich schneller müde sind, dass Sie die Kraft nicht mehr so haben, dass Sie ein Glas aufschrauben und merken, oh, das geht schon schwer. Oder wenn Sie die Treppen hinaufgehen und merken, oder auch Ihre Großmutter oder wer auch immer, ja, dass da die Kraft fehlt, bitte zum Hausarzt oder Hausärztin gehen. Das gehört abgeklärt und dann wirklich zielgeführt therapiert. Und die Therapie ist wieder das Gleiche wie alles. Das ist eigentlich ein richtiges Essen, weil meistens entsteht das durch eine Mangelernährung. Das heißt, wenn wir älter werden, ist es sehr häufig, dass wir Schmerzen Schmerzen haben oder dass wir Erkrankungen haben. Sehr viele haben Wirbelsäule, chronische Wirbelsäuleerkrankungen, ja, und können sich deswegen nicht mehr so gut bewegen und haben dann deswegen auch nicht mehr so einen guten Appetit. Oder wenn man was isst, dann isst man so häufig das Falsche, ja, weil man Energie braucht und dann eher zu Süßigkeiten greift zum Beispiel. Was wir aber brauchen, ist, wenn wir älter werden, dass immer wieder mit den Eiweißen, und da dürfen dann auch tierische Eiweiße gegeben werden. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die richtigen Aminosäuren zu uns nehmen, weil die den Muskel wieder aufbauen können. Und gleichzeitig natürlich die Bewegung. Das ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, okay, jetzt schicke ich meine 70-jährige Oma ja in das Fitnessstudio, weil das wird vermutlich nicht funktionieren. Und da bin ich wieder bei dem Thema. Es gibt auch im Land Steiermark die Möglichkeit, mittlerweile ist das schon sehr gut ausgebaut, dass wenn zum Beispiel irgendeine Erkrankung war im Krankenhaus oder ein Bruch oder eine Operation, dass auch daheim therapiert werden kann. Also dass wirklich Physiotherapeuten, Ergotherapeuten nach Hause kommen und die mittherapieren. Das wird gezahlt vom Land Steiermark. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Lösung. Oder eben Physiotherapie mit Hausbesuch, ja, also eine gute Lösung. Oder auch, wenn man gut integriert ist, und dann reden wir davon, wieder soziale Kontakte, geht man doch gemeinsam, ja. Nordic Walking Strecke links und rechts und man geht gemeinsam. Oder nimmt jemanden unter den Arm, dass er nicht stürzt. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Oder auch lieber mit einem Rollator gehen, als sich nicht bewegen. Ich weiß, vielen ist es unangenehm, wenn man dann plötzlich ein bisschen gebrechlicher ist und nicht mehr gehen möchte und Angst hat, dass man stürzt. Aber jede Bewegung, jeder Schritt ist wichtig für den Aufbau der Muskelkraft und der Muskulatur.
Ah, Corinna, jetzt gibt's Krafttraining, ist das eine, und ich habe es ja als Frage da, die Tina hat schon beantwortet, ich habe es als Frage, müssen wir jetzt alle im Alter ins Fitnessstudio? Nein, müssen wir nicht, hat die Tina gerade beantwortet. Es gibt aber nicht nur Krafttraining, es gibt auch Ausdauersport. Was sagt denn die Studienlage, in welchem Ausmaß oder beziehungsweise wie effektiv auch Ausdauersport sein kann? Und wie ist das wichtig? Ist es weniger wichtig im Alter oder ist es vielleicht schädlich?
Ausdauersport ist immer essentiell. Wir gehen davon aus, dass man zumindest 3x45 Minuten Sport betreiben soll. Und da reden wir jetzt nicht nur davon, dass man wirklich nur walken soll. Man kann da auch das und soll man sich das auch angewöhnen, tatsächlich im moderateren Bereich trainieren. Das kann auch auf jeden Fall mehr sein. Und was ich als Molekularbiologin dazu sagen kann, nur oder als Zellbiologin, ist, dass man das sehr schnell sieht, ob jemand einen Ausdauersport macht oder nicht macht. Da braucht man sich nur die Mitochondrien in den Muskeln anschauen. Es ist nämlich so, durch den Ausdauersport passiert in unseren Zellen kurzer Hungerphase. Dabei wird wieder die AMP-Kinase aktiviert. Es wird kurz diese Sauerstoffradikal-Level-Erhöhung geben und dadurch im Endeffekt aktivieren wir wieder eben diese Signalwege, die für die Langlebigkeit essentiell sind. Und die gehen aber gezielt darauf, dass wir auch mehr Mitochondrien zur Verfügung haben, weil diese Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zellen und die generieren uns das ATP. Und das ATP bei jeder Muskelkontraktion, die passiert, verbrauchen wir dieses ATP. Sprich, wir haben ganz viel von den Mitochondrien in den Skelettmuskeln, wir haben auch ganz viel im Herzen, und wenn wir diese Zellen dann im Labor, im Fluoreszenzmikroskop anschauen und die Mitochondrien anfärben, dann sehen wir, dass diese Muskelzellen oder die Herzmuskelzellen voll sind mit diesem Zellorganell. Und dieses Zellorganell ist einfach extrem entscheidend, beziehungsweise die richtige Aktivität von diesem Zellorganell. Also von dem her, auf molekularer Ebene tut sie durch den Ausdauersport sehr, sehr viel, sehr schnell. Und da kann man vielleicht noch eines anbringen. Es hat eine sehr gute Studie gegeben, da ist untersucht worden, wie Ausdauersportlerinnen reagieren, wenn sie Supplemente nehmen, also Vitamin E, relativ hoch dosiert. Und bei diesen Sportlerinnen und Sportlern ist die Anpassung ausgeblieben. Und die Anpassung an den Trainingsreiz ist deswegen ausgeblieben, weil man die Sauerstoffradikallevels unter einen physiologischen Wert gedrückt hat. Also die Signalwirkung von den Sauerstoffradikalen, die hat nicht mehr stattfinden können und dadurch ist der Trainingsreiz unterblieben. Und im Endeffekt hat man dann herausgefunden, dass diese hochdosierten Vitaminsupplemente tatsächlich sie negativ auswirken. Also es kommt in dem Fall auch wieder auf eine Kombination drauf an, dass man tatsächlich effizient Sport macht und daneben sie nicht mit irgendwelchen sinnlosen Supplementen, die jetzt überhaupt keinen Mangel beheben, sondern einfach über dieses physiologische Maß hinausgehen, noch eigentlich schädigt. Ja.
Tina, wenn wir über den Ausdauersport sprechen, ich meine, ich weiß selber, ich laufe ein bisschen, dann irgendwie knackt es in der Wirbelsäule oder in den Bandscheiben oder im Knie. Wann würdest du sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, sich das anschauen zu lassen, um eben so lang wie möglich mobil zu bleiben?
Also prinzipiell ist es immer sinnvoll, vor allem wenn man lang keinen Sport gemacht hat, gleich einmal sich vorher ärztlich durchuntersuchen zu lassen. Das ist ganz wichtig, auch kardiologisch sich anschauen zu lassen, EKG einmal zu schreiben, ein Labor zu machen und die wichtigsten Baustellen vorab vielleicht schon zu besprechen. Ja, habe ich zum Beispiel massive Knieprobleme, ja, dann ist es nicht sinnvoll, mit dem Laufen zu beginnen. Dann würde ich sagen, lieber schwimmen, moderat schwimmen oder Radfahren, ja, was also für das Knie viel schonender ist. Also es gibt so ein paar Brückenstellungen. Und ich bin ein Fan vom Wandern. Also wenn man Wandern adäquat betreibt, ist es auch ein Ausdauersport. Ja, das heißt also wirklich flott wandern und das ist etwas, was prinzipiell dem Körper sehr gut tut, auch wenn man Wehwehchen hat. Ja, man sollte seinen Sport einfach finden und wenn es dann zwackt, bitte lieber früher kommen. Wenn man wochenlang schon Schmerzen hat, im Sprunggelenk zum Beispiel oder im Kniegelenk oder im Kreuzschmerzen und dann erst kommt, dann ist es oft so, dass wirklich die Diagnose schon ein bisschen größer ist, man mehr machen muss, eventuell das Ganze schon ein bisschen chronisch ist und länger braucht, bis sich der Schmerz wieder beruhigt. Und das ist ja das, was man nicht möchte, wenn man gerade anfängt, Sport zu betreiben oder auch schon länger Sport treibt, ja, dann aufhören zu müssen. Das ist ja genau das, was uns dann eigentlich einschränkt.
Wir haben es am Anfang schon ein bisschen angesprochen, die genetischen Faktoren. Aber wenn wir es jetzt auf die Praxis runterbrechen, ich kann nur gesund leben, wenn ich meine Risikofaktoren kenne. Wie erfahre ich denn, was meine Risikofaktoren sind?
Das ist bei uns in Österreich Gott sei Dank sehr einfach. Sie haben alle die Möglichkeit, einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Ja, das wird auch von den Sozialversicherungen finanziert. Bitte nutzen Sie das. Ja, das ist für mich mein Highlight, wenn ich mit meinen Patientinnen und Patientinnen sprechen kann. Dieses Gespräch ist für mich genauso wichtig, wenn nicht sogar manchmal wichtiger als Laborwerte, EKG oder die körperliche Untersuchung, weil da geht's genau um diese Dinge. Also da fragt man dann einfach, ja, gibt's in der Familie zum Beispiel Erkrankungen, gibt es Krebserkrankungen, gibt es Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ganz wichtig. Wir wissen, es gibt genetische Prädispositionen für viele dieser Erkrankungen, wo man dann sagt, da muss man ein bisschen aufpassen und drauf achten. Das Zweite ist, ich lerne auch Sie selber besser kennen, also meine Patientinnen und meine Patienten. Normal kommen sie ja zu mir, haben vielleicht Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Kreuzschmerzen. Man therapiert, man mediziert irgendetwas und dann ist das nach 10 Minuten, Viertelstunde wieder, sieht man sich nicht mehr, ja. Und da fehlt mir dann auch immer die Kommunikation und ich habe dann auch immer die Sorge, dass ich irgendwas übersehe und das ist aber so wichtig, weil dieses, wie geht's Ihnen? Gibt's irgendetwas Neues? Haben Sie ein neues Symptom? Müssen wir auf irgendwas aufpassen, ja? Das ist ganz wichtig. Und Risikofaktoren, also das ist etwas, was man wirklich minimiert kann. Also wenn man dann im Blut schon was angesprochen worden ist, zum Beispiel schon sieht, ja, dass die Fettwerte erhöht sind, ja, dann kommt von mir immer die nächste Frage, wie schaut es in der Familie aus, ja, sind die Fettwerte auch erhöht? Und dann ist die ganz allerwichtigste Frage, gibt es Herzinfarkte, gibt es Schlaganfälle in der Familie? Wenn alle hohe Fette haben und alle 100 Jahre alt werden und es gibt keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall, dann kann man mal entspannt sich ein bisschen zurücklehnen und dann werde ich die anderen Risikofaktoren drumherum minimieren, das Ganze beobachten und das ist nicht zu dringlicher Handelsbedarf. Anders schaut es aus, wenn es im Umgekehrt ist. Ja. Das heißt, wenn dann der Opa einen Herzinfarkt gehabt hat, die Oma von der anderen Seite vielleicht einen Schlaganfall, dann der Papa einen Herzinfarkt in frühen Jahren, vielleicht mit 50 oder 60, ja. Der Onkel, der Bruder, Diabetes, Bluthochdruck. Das sind so Risikofaktoren, die müssen wir engmaschig einfach kontrollieren. Wenn wir es nicht tun und wenn ich das als Hausärztin nicht tue, ist das für mich immer grob fahrlässig. Also Risikofaktoren können unbedingt mit dem Hausarzt immer abgesprochen, der dann eigentlich entscheiden soll, sollte man das weiter abklären, sollte man medikamentös was beginnen und immer halt gemeinsam im Gespräch das zu suchen.
Also einmal im Jahr zur gesunden Untersuchung, das nehmen wir uns mit aus dieser Veranstaltung, wenn wir uns sonst nichts mitnehmen. Jetzt haben wir aber viel über den Körper gesprochen, wir haben wahnsinnig viel über Bewegung gesprochen, wir haben über Ernährung gesprochen. Aber welche Rolle spielt denn die mentale Gesundheit beim Altern? Gibt es da Studienlage dazu?
Aus biochemischer Sicht kann ich erklären, was bei Stress passiert. Mhm. Weil das ist relativ gravierend, was in unserem Körper vorgeht, wenn wir eine Stresssituation erfahren. Als erstes wird einmal Adrenalin ausgeschüttet und das Adrenalin, das macht einmal diese Fluchtreaktion einfach, damit wir Energie haben, möglichst vom Säbelzahntiger davonlaufen zu können. Das ist einmal in erster Linie vielleicht ganz praktisch und wenn ich heute da oben sitze auf der Bühne, dann habe ich auch ein bisschen Adrenalin Schüttung und das gibt mir die Energie, dass ich das da durchstehe, 1,5 Stunden und auf Ihre Fragen auch noch antworten kann. Was aber dann schon schwieriger ist und was dann wirklich schlecht ist, wenn dieser Stress lang andauernd ist, weil dann kriegen wir das nächste Hormon dazu und das ist das Cortisol. Und dieses Cortisol, das wirkt einfach Langzeit, bewirkt es diese Stressreaktion und das ist einerseits so, dass einmal Glucose, also Zucker, unseren Zellen zur Verfügung stellt, unseren Körper zur Verfügung stellt. Also wir haben ständig diese Glukoseneubildung und wir gehen auch auf unsere Proteinreserven zurück. Also wir bauen tatsächlich Eiweiß ab und dadurch schlittern wir dann einfach schon in Richtung von so einem metabolischen Syndrom, weil wir auch dadurch, dass wir immer relativ hohe Glukosewerte haben, natürlich auch die Sensitivität dafür dann für das Insulin verlieren. Also von dem her ist einfach ein Langzeitstress rein jetzt aus biologischer Sicht, aus zellbiologischer Sicht sehr schädlich.
Wie siehst du das? Ja, ganz gleich. Also es gibt ja wirklich auch gute Datenlage dazu, dass wenn man im Alter alleine ist zum Beispiel und keine sozialen Kontakte hat, wenn man Ängste hat, ja, und die mit niemandem besprechen kann, wenn man Depressionen hat und sich wirklich einsam fühlt, dass das auch den Alterungsprozess auf jeden Fall forciert. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, ich sage es immer wieder, soziale Kontakte zu pflegen. Wenn wir gemeinsam sitzen und lachen, werden Endorphine freigesetzt vom Körper. Die schützen unsere Zellen wieder. Das ist immer, also ich sage das immer ein bisschen vereinfacht. Ja. Aber ich stelle mir das selber auch immer so vor. Ich denke mir dann immer, ja passt, das ist wie ein Schutzschild ein bisschen, ja, dass nichts passieren kann. Und es ist so wichtig, niemanden alleine zu lassen, ja, in seiner Verzweiflung, in seiner Not. Ich versuche das auch bei mir in der Ordination immer ein bisschen abzufedern, wenn ich sehe, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Mentaler Stress ist unglaublich groß und die letzten Jahre waren für uns alle unglaublich anstrengend. Ja. Und es ist auch ganz egal, welche Meinungen man hat zu dieser ganzen Zeit. Das, was gefehlt hat, ist das Miteinander sprechen, sich gegenseitig unterstützen. Zum Schluss. Und ich versuche das wieder ein bisschen aufzuarbeiten und sagen, es ist eigentlich ganz egal, wenn mein Gegenüber ein bisschen anders denkt und ich habe eine andere Meinung, man findet sich irgendwo in der Mitte oder man kann es auch stehen lassen. Familien müssen nicht entzweit werden und es ist auch so, dass unsere Kinder und Jugendlichen noch nachleihen von diesen ganzen Situationen. Und es ist so wichtig, auch auf unsere Kinder und Jugendliche zu schauen, was mentalen Stress angeht. Der ist riesig groß in den Schulen. Ich sehe selber bei meiner 14-jährigen Tochter, was da manchmal wirklich heraus an Hormonen kommt und dann unterschiedlichen Spannungszuständen. Und es ist ganz egal, welches Alter wir haben. Ich sage immer wieder das Gleiche. Schauen wir auf uns, auf unsere mentale Gesundheit und versuchen wir uns auch zu entstressen. Und entstressen heißt jetzt nicht nur meditieren. Also da gibt es auch ganz eine gute Datenlage, dass was Meditation oder was auch Beten, ja, also es gibt ja auch ganz viele Glaubensgemeinschaften, ja, wo man sieht, dass die sehr lange leben, weil auch das Beten entspannt. Und in Wirklichkeit ist es egal, was sie entspannt. Sie müssen sich einfach entspannen und sie müssen sich wohlfühlen. Und da hat jeder sein anderes Konzept. Ob ich jetzt eine klassische Musik höre, die Augen zumache und einmal eine halbe Stunde einfach den Geist laufen lasse. Ob ich zu meiner Nachbarin gehe und mit ihr eine halbe Stunde spreche und sage, wie furchtbar mein Tag war und dass es mir gerade nicht gut geht und sie umarmt mich. Das sind alles so die Dinge, die uns gut tun. Und dieser Rückzug und dieses Handy, das wir haben, ist halt manchmal auch ein bisschen gegenläufig. Also das ist etwas, was uns dann vielleicht hin und wieder auch noch einsamer macht. Und wenn man in der Umgebung sieht, und ich sage immer, wir sitzen alle wirklich, das ist zwar so ein abgedroschener Spruch, aber wir sitzen alle in einem Boot, dann kann man sich einfach helfen. Und wenn ich sehe, da ist ein älterer Mensch, der ist zum Beispiel allein, der weiß nicht, wie er seinen Alltag meistern kann, dass man mal hingeht und für den Einkauf, dass man sich einmal zusammensetzt und so weiter, Nachbarschaftshilfe, so wie früher, all diese Dinge, ich glaube, das ist sehr wichtig.
Wir haben den Stress besprochen. Ich würde gern, eine letzte Frage habe ich noch, bevor ich gern Ihnen die Möglichkeit geben würde, Fragen zu stellen, wenn wir darüber reden, dass wir 120 Jahre alt werden. Wir wissen, dass nicht so wenig Menschen auf diesem Planeten sind und sehr viele junge Menschen nachkommen. Ist es eigentlich gut, dass wir 120 Jahre alt werden könnten?
Also ich würde das sehr, sehr gut finden, wenn unsere Pensionisten länger arbeiten könnten, muss ich gestehen, wo die fit wären und bei uns bleiben würden. Ich komme jetzt gerade von einem zweistündigen Gespräch mit meinem Vorgänger an der Uni, mit einem Professor dort und ich bin sehr dankbar dafür, dass der mit seiner ganzen Weisheit, die er sich über die Jahrzehnte angeeignet hat, auch mir noch zur Verfügung steht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das einfach in Zukunft noch bei vielen, vielen Pensionistinnen, Pensionisten mehr der Fall sein würde, dass die tatsächlich so fit sind, dass sie auch gern noch einfach nicht nur am sozialen, sondern auch am beruflichen Leben teilnehmen und tatsächlich natürlich auch einen Beruf haben, der sie so erfüllt, dass sie in ihrer Pension auch noch gern dort und freiwillig dorthin gehen. Also von dem her, glaube ich, ist einfach der Schlüssel zum Erfolg, dass nicht nur die Lebensspanne steigt, sondern auch die Gesundheitsspanne. Weil dann können die Jüngeren von den Älteren profitieren und im Gegenzug genauso, glaube ich.
Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also es geht genau um das Gleiche, ja. Also gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Am Puls zum Thema Gesund altern im Orpheum Graz vom 4. Juni 2024. Auf der Bühne waren Christina Hütter-Klepp, Corina Madreiter-Sokolowski und Martina Marx. Diese Veranstaltung der Reihe Am Puls fand als Kooperation des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF mit der Kleinen Zeitung statt. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf scilog.fwf.ac.at. Ciao, Papa!